herzlich willkommen bei Dorfgeflüster. Mein Name ist Andreas Suhr und ich bin Ihr Gastgeber in einem Podcast, bei dem Menschen ihre Geschichte erzählen und der für Menschen ist, die Ihnen gerne dabei zuhören. Dabei wünsche ich Ihnen jetzt schon viel Spaß. In dieser Folge von Dorfgeflüster freuen wir uns auf Elsa Vollmer. Sie ist Ortsheimatpflegerin in Holtensen.
Ja, hallo Elsa. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Abend die Zeit nimmst für unser Dorfgeflüster. Wir sitzen hier, die Hörerinnen und Hörer können das ja leider nicht sehen, im Gemeindezentrum, im Archiv der Ortsheimatpflege. Und ich möchte dich bitten, dich mal vorzustellen.
Mein Name ist Elsa Vollmer. Ich stamme aus Rohringen, habe nach Holtensen hier eingeheiratet, den Ureinwohner Bernd Vollmer.
Und wann war das? Wie lange wohnst du jetzt schon im Holtensen?
Wir sind hier 74 hierher gezogen, nachdem meine Schwiegereltern hier gebaut hatten und wir in das Haus eingezogen sind.
Also auch schon lange, lange Zeit. Also da kann man nicht mehr von zugereist reden, oder?
Ja, wie man es nimmt.
Ja, okay. Und dann weiß ich, du hast zwei Töchter.
Ja, wir haben zwei Töchter und mittlerweile zwei Enkelkinder.
Schön, wie alt sind die?
Fast 9 und 2,5.
Da ist ja die Nachfolge in der Ortsheimatpflege quasi schon ein Stück weit geregelt, oder?
Das glaube ich noch nicht.
Ja, wir sprechen natürlich heute zunächst mal überwiegend über das Thema Ortsheimatpflege. Wie wird man denn Ortsheimatpflegerin?
Also das war bei mir etwas langsam im Anlauf, sag ich mal. Und zwar hat Horst Roders zur Vorbereitung der 700-Jahr-Feier im Jahre 1998 die Vorbereitungen mit dem Ortsrat und mit Vereinsvorständen konzipiert und hatte mich dann gefragt, ob ich mithelfen wollte, die Festschrift zu machen.
Ja, das lag so ein bisschen daran, dass du vorbelastet warst, was Vereinszeitschriften betrifft, oder?
Das stimmt. Ich habe ja das Sportmosaik 9 Jahre lang herausgegeben. Und zwar ging bei mir eigentlich alles so ein bisschen Step by Step. Oder wie man auch sagen kann, alles hat seine Zeit. Also ich war Betreuerin der Mädchenfußballmannschaft. Das war ja eine Spielgemeinschaft mit Gelb-Weiß-Elgehausen und Holtensen. Und Gelb-Weiß-Elgehausen hatte bereits eine Vereinszeitschrift, für die ich ab und zu auch Artikel geschrieben habe. Dann habe ich mir überlegt, warum schreibe ich eigentlich für Elgehausen? Warum gibt es sowas nicht in Holtensen?
Die Frage hätte ich mir früher schon gestellt, aber sei es drum.
Sag doch, Step by Step. Und dann war es so, dass ich mich erkundigt habe, machen die das in Elgehausen und habe das Konzept dann auch dem Vorstand hier in Holtensen vorgestellt. Man war so ein bisschen, es war so eine Mischung aus Skepsis und ja, also auf der einen Seite konnte man den Verein nach draußen repräsentieren und auf der anderen Seite klappt das auch. Da kommt eine daher und will sowas machen. Aber im Vorstand habe ich dann Leute gefunden wie Karl Reiter, Albert Alborn und Gitti Aschenbrand, die dann das Redaktionsteam bildeten. Und somit ist das dann ja angelaufen. Und das kam dann die Krux dazu, dass ich bei der ersten Ausgabe viel zu wenig Exemplare hatte. Warum? Ich hatte der Mitgliederstand war noch nicht sortiert. Und dann habe ich gehört, dass die Raiffeisenbank zum Beispiel ein Vereinsverwaltungsprogramm herausgegeben hat. Und dann habe ich den damaligen Kassierer gebeten, das Programm zu besorgen. Und dann habe ich einfach diese Zettelkasten, was damals ja so üblich war, eingepflegt praktisch in diese Datei, um einfach den genauen Mitgliederstand herauszufinden, wie viele Exemplare brauche ich für die nächsten Ausgaben.
Wann war das mit dem Sportmosaik? In welchem Zeitraum?
1988. Ja. Das heißt, ist gelaufen bis 1997. Aber da habe ich dann, wie gesagt, auch die Mitgliederpflege betrieben.
Vereinsverwaltung.
Und es war ja auch für den Kassierer dann einfacher, weil zweimal im Jahr haben wir die Mitgliederlisten überprüft, haben ja die Beiträge überprüft und dann konnte er mit der Diskette zur Raiffeisenbank gehen.
Also war der TSV Holtensen schon relativ schnell digital unterwegs.
Das waren die Anfänge. Ja, von da ab wurde die Mitglieder digitalisiert, sag ich mal.
Wie ist es denn dazu gekommen, dass diese Vereinszeitschrift dann eingeschlafen ist nach fast 10 Jahren?
Es gab einen riesengroßen Umbruch im Vorstand. Es hörten viele auf. Karl Reiter ist weggezogen zum Beispiel. Somit brach mir auch das Redaktionsteam auseinander. Albert Albon hatte vorher schon aufgehört, war zwar Dieter Dehnicke dann dafür eingesprungen. Und das Interesse ließ dann auch nach so ein bisschen. Und dann habe ich es dann auch aufgegeben als Pressesprecher, ja, ich habe dann im Ganzen aufgehört.
Im Vorstand. Mhm. Ja. So, und durch deine Expertise sozusagen ist Horst Ruders dann auf dich aufmerksam geworden.
Richtig.
Und hat dich im Zuge der 700-Jahr-Feier dann angesprochen, ob du da mitarbeiten willst.
Ja, die Festschrift zu machen, und im Nachhinein haben wir dann ja auch noch ein Fotoheft rausgebracht, um so ein bisschen diesen historischen Umzug festzuhalten in Fotos.
Ja, aber so wird man ja nicht Ortsheimatpflegerin. Wie ist das dann weitergegangen?
Ja, das war dann so, dass Horst mich nach Abschluss dieser Arbeiten 2001, war das denn ja mittlerweile schon, gebeten hatte, ob ich nicht Lust hätte, weiter mal mitzukommen. Die haben sich einmal im Monat getroffen. Und ja, das habe ich aber nicht so ernst genommen. Ich bin mal da gewesen. Ich hatte mir das hier mal angeguckt, was er so gemacht hatte, dass es hier das Archiv gab. Und ja, das war es dann eigentlich. Und Horst ist ja dann am 19.07.2002 ganz plötzlich verstorben. Und dann hat mich der Ortsbürgermeister Karl Wille gefragt, ob ich die Ortsheimatpflege übernehmen könnte. Und ja, ich bin ins kalte Wasser gesprungen.
Das vor 20 Jahren, fast 20 Jahren.
18 Jahre und ein bisschen, ja.
18 Jahre und ein bisschen. Mhm. Ja, wollen wir, komm, es werden ja bestimmt 20 Jahre, hoffe ich jedenfalls.
Ich denke nicht.
Warum?
Ach naja, ich bin so ein bisschen amtsmüde. Ich sage mir, bin in große Fußstapfen getreten. Horst Henze zum Beispiel, der von 1968 bis 87 Ortsheimatpfleger war, das war der erste Ortsheimatpfleger, der hat sehr viel hinterlassen. Zum Beispiel die erste Chronik, er hat die Herausgabe zwar nicht mehr erlebt, das hat dann sein Bruder Jürgen Henze gemacht, der das Amt des Ortsheimatpflegers von 1987 bis 97 weitergeführt hat. Er hat das Manuskript fertiggestellt und hat das Buch dann die erste Chronik herausgegeben. Und ich muss sagen, Horst Roders hat das Ganze ja dann von 1997 übernommen. Er hat hier dieses Archiv eingerichtet, und nachdem ich also dann vom Ortsrat ja nominiert worden war, stand ich dann erstmal hier und musste mir klar werden, wo fängst du an? Denn Horst Henze hatte ganz viele Fotos hinterlassen, auch Dokumente. Und ich habe dann eine Häuserliste entdeckt und die habe ich weitergeführt. Nach dem Motto, wer hat wann in welchem Haus gelebt. Und wie gesagt, das ging immer weiter. Ich habe dann also wirklich wochenlang in dem Kirchenarchiv gesessen, habe die Daten weiter aufgearbeitet, weil es war einfach unheimlich interessant zu wissen, ja, wie hingen einfach die Verwandtschaftsverhältnisse zusammen? Du weißt selber, es gibt viele Alborns, viele Albrechts, viele Oberdiecks, und die muss man alle auseinanderhalten. Oder Siegmänner und was man, und ja.
Ja, und dann bist du so quasi dort eingestiegen. Und wie ist es dann weitergegangen?
Ja, ich habe dann 2005 so ein bisschen meine Arbeit ausgestellt. Das war die erste kleine, bescheidene Ausstellung dann zu dem Thema der Häuser eben. Dann habe ich, oder wir muss ich ja sagen, denn ich hatte ja immer Mitarbeiter. Ein Teil von denen, die früher bei Horst Roders mitgeholfen haben, sind ja auch, haben die Arbeit ja dann hier weiter mit mir gemacht. Das waren Heinz Halm, das war Werner Schmidt und am Anfang auch noch Jürgen Henze, der sich dann aber auch zurückgezogen hat. Dann kam Dietmar Schwarzer dazu, 2007, und Hans-Werner Dietrich, auch so 2006, 2007, genau weiß ich das jetzt gar nicht mehr. Und 2007 haben wir dann eine kleine Ausstellung gemacht zum Thema Hochzeiten und 2009 das Thema Kinderzeit damals aufgegriffen. 2011 sollte dann eine Ausstellung stattfinden zum Thema Landwirtschaft. Aber dann ist ganz plötzlich nach kurzer Krankheit Werner Schmidt gestorben. Und dann haben wir gesagt, also jetzt machen wir erstmal Pause. Hans-Werner Dietrich hatte das Buch der Häuser aufgegriffen und hatte dann den Vorschlag gemacht, Mensch, da kann man doch ein Ortsfamilienbuch rausgeben. Konnte ich mir am Anfang gar nichts drunter vorstellen. Und er hat gesagt, Mensch, was willst du die Daten nur hier im Archiv vergammeln, also verschimmeln lassen? Und dann haben wir weitergearbeitet und haben dann 2012 das erste Ortsfamilienbuch rausgebracht, was also ganz, ganz viele Namen und Daten von den Heutenser Familien beinhaltet. Dann habe ich weitergemacht, also Ausstellungen lagen erstmal so ein bisschen auf Eis. 2013 kam Wolfgang Siegmann zu uns, auch auf der Suche nach Familieninformationen zu seiner Familie und drumherum, und meinte: Mensch, du hast so viel Material, was hältst du davon, wenn wir zusammen eine Ausstellung machen zum Thema Holtensen im Ersten Weltkrieg? Und somit haben wir das 2014 dann gemacht. Und ja, dann haben wir, meinte er noch, die ganzen Sachen, was wir jetzt erarbeitet haben, sollten wir, das kommt ja jetzt, der Hefteste, wieder im Archiv ab, lass uns ein Buch daraus machen. Oh Gott, habe ich gedacht, meine Güte, ein Buch. Und dann haben wir aber uns wirklich dran gesetzt, haben die Manuskripte, die wir in der Ausstellung hatten, entsprechend auf Buchformat gebracht. Und ich muss jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen. Als ich die die Daten über die Häuser gesammelt habe, habe ich auch einen Einblick gekriegt in die verschiedenen Berufe, die es hier in Holtensen gab. Also den Tischler, den Weißbinder, den Drechsler.
Was ist denn bitte schön ein Weißbinder?
Heute sagt man Maler und Tapezierer dazu.
Ah, okay. Wieder was gelernt.
Und dabei bin ich eben auf den Beruf der Hebamme gestoßen. Ich habe dann also festgestellt, dass das ja ein Beruf war, den nur Frauen ausgeübt haben. Im Gegensatz zu heute gibt es ja auch Geburtshelfer. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wer war denn das hier alles? Habe weiter recherchiert, und das war dann praktisch wie so ein roter Faden bis 2015, wo ich dann also erstmal die Hebammen in Holtensen aufgearbeitet habe. Wer waren diese Frauen? Welche Familie hatten sie? Hatten sie selber Kinder bekommen oder lebten die Kinder, haben die Kinder überlebt oder haben sie den Ruf der Hebamme ergriffen, weil sie selber keine Kinder weiter hatten oder so. Bin dann weiter in das Thema eingestiegen, um zu sehen, in Holtensen gab es Hebammen, wer hat dann in der Zwischenzeit, wenn die eine Hebamme verstorben war, in Holtensen die Kinder zur Welt gebracht. Es waren die Hebammen aus Lenglern und aus Eggehausen. Und dann habe ich mich weiter mit dem Thema weit befasst und habe dann recherchiert, wie wurden die Frauen Hebammen? War ja so, dass die Frauen damals kein Wahlrecht hatten. Aber Frauen eines Ortes durften eine Frau aus ihrer Mitte bestimmen, die dann zur Hebamme ausgebildet wurde. Also es war wahnsinnig interessant, und ich habe dann auch im Kirchenarchiv sehr viel Unterstützung bekommen und konnte auch in die Unterlagen der anderen Dörfer im Landkreis Einsicht nehmen und konnte so verschiedene Geschichten und zusammentragen zu dem Thema Hebammen. Und jetzt hatte ich mittlerweile einen dicken Ordner. Und jetzt stand zur Diskussion das Buch zu der Ausstellung rückwirkend von 2014 und das Hebammenbuch. Und ich habe dann überlegt, schaffe ich das? Weil diesen Ordner wollte ich nicht wieder in die Schublade packen. Es war mir einfach jetzt wichtig, dass ich da irgendwas mitmache. Und dann haben wir beide Bücher 2015 rausgebracht. Einmal das Buch zur Ausstellung, Holtensen im Einfluss des Ersten Weltkrieges, und das Buch Wissen und Aberglaube, die Dorfhebammen im Landkreis Göttingen.
Sind denn diese Bücher heute noch verfügbar? Also für interessierte Hörerinnen und Hörer?
Das Hebammenbuch ist ausverkauft. Die anderen Bücher sind noch
auf Nachfrage
zu erhalten. Wir haben ja dann weitergemacht, so nach dem Motto, nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung. Und dann kam das Thema, Holtensen nach 45, also Neuanfang. Und das war eine sehr gute Ausstellung, eine große Ausstellung auch. Da hatte der NDR gerade im Sommer zu dem Thema, als die Väter heimkehrten, eine Dokumentation gebracht, wo auch Fritz Siegmann zu Wort kam. Und davon haben wir dann eine CD bekommen, und die haben wir dann bei der Ausstellung auch zeigen können. Und ich muss sagen, es war fast wie ein Klassentreffen. Viele ehemalige Holtenser waren dann hier, die sich die Ausstellung angeguckt haben. Und dann, ja, wie das dann so ist, ach, das bist doch du und wir waren doch damals zusammen und kennst du die Räume noch? Das war doch unsere Schulklasse und weißt du noch? Also es war schon richtig interessant. Zu der Ausstellung haben wir es geschafft, das Buch zur Ausstellung mit den Texten herauszukriegen, sodass man einfach durch die Ausstellung gehen kann, aber auch nochmal das, was man gesehen hat, nachlesen kann.
Wie lange dauert das, so ein Buch zusammenzustellen? Also wie viel Arbeit ist das für euch dann?
Also wir haben immer einen von November bis November, ne?
Also ein volles Jahr.
Von Volkstag zu Volkstrauertag. Wobei wir dann meistens erstmal ein bisschen Pause gemacht haben und dann angefangen haben, was haben wir am Material, was haben wir am Fotos, wo müssen wir noch suchen, welche Archive müssen wir noch durchforsten und. Und dann haben wir 2016 war das mit dem, 2017 die Ausstellung gemacht, Handel und Handwerk im Wandel. Das Buch dazu ist leider ausverkauft, das ist weggegangen wie heiße Semmel. Obwohl wir da, ich weiß gar nicht, wie hoch die Auflage war, wir haben nur kleine Auflagen, die sind meistens so bei 100 rum, die Bücher. Also wir können hier nicht mit Tausenden.
Scheint aber ein Bestseller gewesen zu sein.
Das war ein Bestseller und ich muss ehrlich sagen, also das ist wirklich, ja, für viele war das einfach ein Spaziergang durch den Ort und nach dem Motto, wo bin ich früher einkaufen gegangen, welche Kneipe hatten wir und...
Kommt mir bekannt vor.
Gut.
Ja, als ich hier aufgewachsen bin, hatten wir doch noch mehrere Geschäfte und Möglichkeiten,
im Gegensatz zu heute,
einzukaufen. Ja.
Und 2018 haben wir dann das Buch rausgebracht, die bauliche Veränderung des Ortes Heutensen und der Einfluss auf Wald, Feld und Flur. Mit ganz, ganz vielen Fotos aus der Umgebung von Heutensen. Und ja, 2019 wurde die SPD 100 Jahre. Da haben wir dann ein paar Informationsstellwände gemacht in der Mehrzweckhalle und haben dann auch das Buch mit der Geschichte der SPD herausgebracht. Zum 1. Mai, ne? Maibaum aufstellen mit Musikkapelle und ein bisschen zusammengewürfelt.
Ja, ich erinnere mich, da war Thomas Oppermann da und hat gesprochen, der ja leider im letzten Jahr auch so plötzlich
verstorben
ist.
Ja, und der hatte das Buch auch im Vorfeld von mir bekommen, damit er seine Rede dann noch aufbauen konnte. Und 2019, wie gesagt, nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung, aber das Gemeindezentrum hier wurde renoviert und da haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir wirklich ein Jahr Zeit, in Ruhe weiterzuarbeiten. Wir wollen die Zeit aufarbeiten von 1920 bis 1945. Wie war die Entwicklung im Ort hier nach dem Ersten Weltkrieg zum Zweiten Weltkrieg mit dem ganzen Drumherum? Ja, und... Das Gemeindezentrum, wie gesagt, wurde renoviert und dann haben wir gesagt, okay, dann verlegen wir es im Frühjahr 2020 und was kam dann? Corona. Nichts geht. Die ganzen Aktivitäten im Ort liegen ja brach. Es gibt keine Feierlichkeiten, keine Kirmes, nichts und jetzt müssen wir jetzt sehen, wie es weitergeht.
Ja, wir sind ja jetzt im Februar 2021 und gucken jetzt immer positiv nach vorne sozusagen. Was mich noch interessieren würde, wie muss man sich denn so ein Archiv, in dem ihr eure Informationen findet, vorstellen? Ist das Papier, ist das Mikrofisch oder wie muss man sich so ein Archiv vorstellen? Egal, ob es jetzt das Kirchenarchiv ist oder das Stadtarchiv oder was auch immer. Also wo findet man denn diese Unterlagen?
Im Kirchenarchiv. Die ganzen Kirchenbücher sind auf Mikrofisch. Da muss man sich also wirklich durchlesen, inklusive der alten handschriftlichen Eintragungen der Pastoren, in der alten Schrift, in der alten Sprache. Im Stadtarchiv blättert man, je nachdem, was man sucht, durch die alten Zeitungen zu blättern, ist natürlich sehr interessant, wenn man da halt Informationen zum Ort findet, egal in welcher Zeit man sucht, soweit es vorhanden sind.
Das heißt, die alten Zeitungen heißt das Göttinger Tageblatt beispielsweise.
Es gab nicht nur das Göttinger Tageblatt, nannte sich Südhannoversche Allgemeine Zeitung damals, also die hatten verschiedene Namen, es war noch nicht immer das Tageblatt.
Und in diesem Stadtarchiv, ich muss das nochmal hinterfragen, weil mich das einfach interessiert an der Stelle. Im Stadtarchiv, bleiben wir jetzt mal bei dem Begriff Göttinger Tageblatt, finde ich dann jeweils eine Ausgabe, wo ich nachschlagen kann? Oder wie viele Ausgaben, also von dem Tag meine ich, wenn die Zeitung erschienen ist, haben die dann ein Exemplar dort oder haben die dann mehrere?
Es sind meistens immer 3 bis 4 Monate, je nachdem, zusammen heftet und da kannst du dich dann durchlesen. Du kannst es auch digital über einen Film lesen, aber ich habe lieber die Zeitungen, wo ich dieses ganze Blatt habe und nehme lieber ein Fotoapparat und fotografiere.
Und das kann man sich dann abfotografieren?
Das kann man sich abfotografieren, das geht. Und das Göttinger Stadtarchiv ist für jedermann zugänglich.
Ne? Wieder was gelernt.
Und das Kirchenarchiv, also wie gesagt, nach Anmeldung natürlich. Ne? Und beim Kirchenarchiv, wie gesagt, die ganzen alten Kirchenbücher sind dort hinterlegt als Mikrofisch. Und es gibt auch im Keller noch, je nachdem, was man sucht, noch einzelne Unterlagen zu den Kirchen.
Und da muss man sicherlich Zeit mitbringen, oder?
Ja, viel Zeit. Aber es ist halt fast wie Goldgräberstimmung, wenn man dann eine Spur hat, man hat was gefunden, Zusammenhänge, Familienforschung oder so in dem Rahmen, dann macht das natürlich auch Spaß.
Dann ist man richtig glücklich, wenn man irgend so einen Schnipsel erwischt hat, oder?
Ja, das ist wirklich so. Mhm. Aber vielleicht sollte ich auch einfach mal erzählen, was die festgelegten Aufgaben eigentlich eines Ortsheimatpflegers sind.
Kommen wir doch mal dazu.
Also erstmal, wer einen Ortsheimatpfleger beruft, gibt zu erkennen, dass der Ort, also die Bedeutung eines Ortsheimatpflegers, anerkennt, sag ich mal. Also, dass sie das wirklich wollen. Es ist ja nicht wie in jedem Ort. Telefonat gegeben. Und die Aufgabe ist einfach, dass man die Beobachtung des öffentlichen Lebens festhält, dokumentiert, mitdenkt, mitplant und beratend im Ortsrat ist. Denn ich bekomme ja auch immer eine Einladung zum Ortsrat. Forschen, sammeln und bewahren. Und das haben wir hier gemacht.
Das ist wohl wahr. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich sehe hier die ganzen Fotoordner sozusagen, nicht Fotoalben, aber das ist ja alles noch analog sozusagen. Habt ihr denn mal drüber nachgedacht? Bilder werden ja im Laufe der Zeit nicht besser. Das mal zu digitalisieren, dieses ganze Archiv?
Ja, drüber nachgedacht haben wir schon mal, aber schau dir mal diese drei Schränke mit den Bildern an, ne?
Bis da oben. Ja, ich sehe es gerade. Ja.
Das sind viele Bilder. Und du musst sie ja nicht nur einscannen, du musst sie aber auch verlinken.
Du musst sie dann katalogisieren,
du musst sehen, wer ist da drauf. Und selbst die Personen musst du ja wieder verbinden, damit du genau weißt, wenn du jetzt einen Andreas Suhr suchst, in welchen Ordnern. Der taucht bei der Kirmes auf, der taucht beim TSV auf, der taucht vielleicht in der im Hochzeitsalbum auf und.
Ja, das ist noch eine spannende Geschichte, die da vor euch.
Ja, und dann musst du auch wirklich sitzen. Die meisten Arbeiten mache ich ja zu Hause. Ich habe sie zwar am PC stehen, aber den nutze ich nur mal, wenn ich schnell was festhalten will, dass ich irgendwas...
Aber jetzt hast du ja eben gerade deine Aufgaben nochmal beschrieben. Wie muss er sich denn das vorstellen? Führst du ein Tagebuch oder ein Protokollbuch oder wo du diese Dinge dann notierst oder archivierst?
Ja, ich habe... Einmal laufe ich ja ganz oft mit der Kamera durch den Ort, um Veränderungen zum Beispiel festzuhalten, bauliche Veränderungen, als die Bauarbeiten hier waren im alten Dorf und so weiter. Das wird halt in verschiedenen Etappen festgehalten. Dann zum Beispiel die Rückgabe der historischen Trommel im Herbst war also eine Sache, was so...
Kannst du da ein bisschen mehr zu sagen?
Das ist eine lange Geschichte.
Erzähl sie mal. Wir haben ja Zeit.
In den 60er Jahren gab es hier eine alte Trommel, die in der Schlacht an der Göhrde teilgenommen haben soll. Ob sie die als Mann verkleidete Eleonore Prohaska wirklich getragen hat, lasse ich da mal hingestellt. Es war ja so ein bisschen mit eingeflossen. Die Hundertschaft in Uelzen, damals noch Grenzpolizei, hat eine Ausstellung geplant. Der damalige Hundertschaftsführer hatte eine Ausstellung mit den Auszubildenden aufgebaut und hatte gehört, dass hier in Holtensen diese historische Trommel war. Dann in der Nähe von Uelzen war die Schlacht an der Göhrde. Und dann hat er Kontakt aufgenommen hier mit dem damaligen Gemeinderat. Und man hat ihm diese Trommel dann auch überlassen. Das war also in den 60er Jahren, 68 oder was. Müsste ich jetzt nachgucken in den Unterlagen. Und dann war es so, dass ich 2014, mir fiel dieser Ordner wieder in die Hand mit den Unterlagen, dass ich gesagt habe, auch ich hake mal nach, ob es diese Trommel noch gibt. Nicht, dass die irgendwie die Ausstellung aufgelöst haben und das Ding irgendwo im Müll gewandert ist. Und dann kam ich aber nicht weiter. Ich muss sagen, ich hatte dann angerufen in Uelzen. Man meldet sich einfach so bei der Bundespolizei, war das ja inzwischen. Und keiner wusste so richtig, was ich wollte und in welche Abteilung ich wollte. Und dann habe ich aber Michael Wille gefragt. Ich wusste, er war bei der Bundespolizei und dann habe ich eben gebeten oder gesagt, kannst du mal über einen kleinen Dienstweg versuchen, Kontakte aufzunehmen, ob es diese Trommel noch gibt.
Amtshilfe sozusagen.
Ja, so ein bisschen.
Amtshilfe ersuchen heißt das, glaube ich, in dem Jargon.
Ja. Okay, ich war froh, dass er mir weitergeholfen hat. Und dann kriegte ich Rückmeldung von Michael, du, die Trommel gibt es noch, Fotos kommen demnächst. Und dann kriegte ich Fotos von der Ausstellung und im August letzten Jahres kriegte ich einen Anruf. Bundespolizei Uelzen. Ich denke, hups, was ist das denn jetzt? Ja, ich suche jemand. Ich habe mich schon über das Stadtarchiv und über die Stadtverwaltung durchgefragt. Ich suche jemand in Holtensen. Man hat mir gesagt, sie sind die Ortsheimatpflegerin. Es geht um die historische Trommel. Ach, sage ich, die aus der Ausstellung. Wie, Sie wissen Bescheid? Ich sage, ja. Ich kenne mich dann, ich weiß, was das war damals, mit der Überlassungsurkunde und. Ja, richtig. Es ist folgendes, die Ausstellung ist aufgelöst worden. Die Trommel steht jetzt seit einem Vierteljahr bei mir im Büro und ich habe mir die Unterlagen rausgesucht. In dem Vertrag hieß es, wenn die Ausstellung nicht mehr existieren sollte, muss die Trommel an den Eigentümer zurück. Und dann hatten wir hier eine Übergabe Ende August da kamen zwei Polizisten, also Bundespolizisten runter von Uelzen und haben die Trommel übergeben.
Haben also Wort gehalten, sozusagen.
Kam mir sehr sicher vor. Die waren bewaffnet bis an die Zähne, sag ich mal. Die waren also unheimlich nett. Und zwar war das welche, die Pressearbeit dort oben machten. Ne?
Und die Trommel ist jetzt wo?
Die Trommel ist eingelagert, fachgerecht und steht jetzt hier im...
Unter Verschluss sozusagen.
Ja, die steht auf dem Boden. Ne? Okay. Da habe ich ja einen extra Raum, wo ich zahlreiche Exponate habe. Da ist ja einiges.
Wie ist denn das? Jetzt muss ich mal fragen, weil wenn jetzt interessierte Bürgerinnen und Bürger sind, die sich mal Einblick verschaffen wollen, was habt ihr für Öffnungszeiten eigentlich?
Wir treffen uns jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr. Im Moment ist es auf Anfrage, weil geht ja kaum einer vor die Tür. Aber wo du gerade das Thema Nachfragen, also Familienforschung und so weiter ansprichst, es kommt immer wieder vor, dass wir Anfragen haben zu Leuten, Personen, die hier mal gelebt haben und die Nachfolger, Nachfahren sind jetzt dabei und oft fragen sie dann, ja, können Sie mir etwas zu meinen Vorfahren sagen? Also das Weiteste war eine Anfrage aus Seattle. Das ist eine Frau gewesen, die suchte die Familie Albrecht. Das ist natürlich ein Riesenclan hier gewesen. Und die Familie ist aber ausgestorben. Und ich konnte ihr aber noch ein Foto von dem Haus rüberschicken, wo die Familie drin gelebt hat. Die hatten also Töchter, 3 Stück. Und das Haus ist heute noch erhalten in Holten, sondern es steht in der Gasse und da wohnt halt Familie Suhe drin.
Ja, was ein Zufall.
Ja.
Das ist auch was ich vorher nicht gewusst habe. Also auch wieder was gelernt. Ja, und das ist dann letztendlich über das Familienbuch hast du das recherchieren können, oder?
Auch, ja. Ja, ich hatte ja die Daten, ne? Wer wohnte wann in welchem Haus. Mhm. Und dadurch konnte ich das also nachvollziehen.
Gut, jetzt haben wir ja im Zuge der Datenschutzgrundverordnung sind ja so ein paar Dinge. Elsa rümpft schon die Nase hier. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen.
Ein weiter Begriff.
Ja, hat ja sehr viel mit Recht auf persönliche Daten zu tun. Wie geht ihr denn, müsst ihr denn damit umgehen? Das halte ich ja gerade so bei Geburts- und Sterbedaten, ist das ja eine kritische Geschichte, oder?
Das ist ja reglementiert. Das heißt also, man muss halt eine gewisse Frist einhalten. Ich weiß jetzt, 90 Jahre nach dem Tod oder so. Dann kann man die Daten veröffentlichen. Festhalten tun wir immer erstmal alles, was ich finde. Auch die Sachen, was jetzt so im Ort neu hinzukommt. Kinder, die geboren werden. Es sind ja viele aus den alteingesessenen Familien, die dann, ja, es wird festgehalten, ne? Sodass man in 20 Jahren nicht mehr von vorne anfangen muss. Aber veröffentlichen dürfen wir jetzt nicht.
Jetzt ist das ja ein sehr umfangreiches Programm, was du absolvierst oder absolvieren willst oder musst, je nachdem, oder wo du Lust und Zeit zu hast. Gibt es denn heute noch jemanden, der dich unterstützt oder bist du auf dich allein gestellt sozusagen?
Ja gut, jetzt durch Corona ist es alles ein bisschen eingeschränkter, aber es ist halt so, dass Dietmar Schwarzer immer noch regelmäßig kam und Steffi Vujovic kommt auch ab und zu, wenn sie Zeit hat. Denn sie hat ja als Küsterin und Hausmeisterin hier im Gemeindezentrum auch einiges um die Ohren, ist auch noch berufstätig. Aber wenn sie Zeit hat, also donnerstags von 16 bis 18 Uhr, arbeiten wir hier. Manchmal trinken wir auch nur Kaffee.
Soll es auch geben, sowas. Was ist denn für die Nach-Corona-Zeit geplant?
Ja, einmal die Ausstellung noch. Wenn wir das hinkriegen, egal, mal sehen, wann wir dann fertig sind. Wir arbeiten halt fleißig dran, aber im Moment ist sogar das Stadtarchiv dicht. Und da können wir also im Moment gar nichts suchen zu diesem Thema. Und dann muss ich ehrlich sagen, werde ich mich allmählich zurückziehen, denn ich habe Carla gebeten, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit dem Ortsrat, einen Nachfolger für mich zu suchen oder eine Nachfolgerin. Denn ich habe das jetzt 18 Jahre gemacht. Ich war die erste Frau in dem Amt hier im Ort und denke mir, wir haben einiges geschafft, halt mit Unterstützung der Mitarbeiter. Und ob ich alles richtig gemacht habe, entscheiden andere.
Naja, auf jeden Fall hast du sehr, sehr viel deiner Freizeit investiert, um diese Themen weiter voranzutreiben. Hat man denn da auch Kontakt zu anderen Ortsheimatpflegern? Also gibt es da so ein Zusammenschluss oder ein Treffen?
Ja,
oder?
Es gibt zweimal im Jahr ein Treffen vom Landkreis aus, einmal im Jahr von der Stadt. Dann lädt man halt die Ortsheimatpfleger ein. Was jetzt die Stadt betrifft, das sind ja dann halt nur die 11 Dörfer. Nicht jedes Dorf hat einen Ortsheimatpfleger. Es ist also nicht immer leicht, dieses Amt zu besetzen. Und dann kann man sich halt austauschen. Man berichtet der Stadt eben einfach auch, denn Fachdienst Kultur ist das ja, über seine Tätigkeit. Ich brauche es nicht groß machen. Wir haben die Ausstellung, wir haben die Bücher.
Ihr seid dann immer vorbereitet, wenn es so ein Treffen gibt sozusagen.
Genau. Und vom Landkreis her ist es halt 2-mal im Jahr. Das ist immer sehr interessant, weil das in verschiedenen Dörfern im Landkreis ist. Und der jeweilige Ortsheimatpfleger macht meistens auch einen Rundgang. Also ich habe dadurch auch ganz, ganz viele Dörfer kennengelernt, die ich vorher nur vom Durchfahren kannte.
Wie groß ist dieser Kreis immer? Wie viele Teilnehmer habt ihr da immer?
So um die 50, 55.
Oh, meistens, also eine ganze Menge.
Ja, das stimmt. Und es gibt meistens auch sehr viel Wissenswertes, ein Fachvortrag. Und es ist also immer so eine Halbtagesveranstaltung.
Das wäre ja cool. Also das finde ich richtig gut, dass man sich da auch austauscht und,
ja, und
gegenseitig Anregungen.
Wir haben auch eine Zeit lang also drum gekämpft, aber jetzt ist Corona dazwischen gekommen, dass wir halt so eine Internetliste haben, ne? Damit halt jeder sich einträgt. Und jeder hat ja andere Schwerpunkte. Der eine hat Familienforschung, der eine kennt sich mit den Häuserbauten aus, der nächste kennt sich mit dem genealogischen
Daten
und ja, das ist halt dem, also sein Fachgebiet dann.
Wie ist das bei euch? Habt ihr das auch ein bisschen aufgeteilt? Also ja. Wolfgang, Hans, Werner
so.
Und du?
Also die Archivpflege mache ich halt mit Dietmar und Steffi. Mhm. Und das bedeutet eben Zeitungsausschnitte, Fotos, was im Laufe eines Jahres zusammengekommen ist. Ja, Sachen, einfach wirklich Archivpflege. Und Wolfgang und Hans Werner kommen halt immer zu den Spezialsachen, sag ich mal, dazu. Also den Ausstellungen, die Bücher, da arbeiten wir dann praktisch per PC, geht das ja heute ganz gut. Beziehungsweise ja, es wird auch hier geguckt, dann wir Fotos raussuchen, Dokumente, was haben wir und.
Und wer gibt den Fahrplan vor? Das machst du. An welchen Themen gearbeitet wird?
Nee, das geben wir uns ab. Also das wird zusammengearbeitet. Manchmal viele Vorschläge kommen halt von Wolfgang, so nach dem Motto, das könnten wir doch noch und das Thema haben wir noch nicht. Weil ich habe damals angefangen, mir einen Ordner anzulegen, wo man Themen für eine Chronik reinpacken, also wo ich reingepackt habe, gesammelt habe. Und es ist dann so gewesen, dass ich gesagt habe, na gut, ich sammle jetzt erstmal und nach 10 Jahren bringe ich eine Chronik raus. Und dann hat Wolfgang aber gesagt, du, wenn du jetzt eine dicke Chronik rausbringst, du bist eingeschränkt oder wir sind eingeschränkt einfach mit Fotos, dann kannst du jedes Thema eigentlich nur anreißen. Und dann sind wir zu dem übergegangen, diese einzelnen Themen aufzuarbeiten. Da können wir halt entsprechend uns ausbreiten, austoben.
Gut, also nehmen wir mal den Aufruf zum Anlass zu sagen, wer jemand Interesse hat, sich in die Arbeit einer Ortsheimatpflegerin oder eines Ortsheimatpflegers einzubringen. Die sind alle herzlich willkommen und können sich schon mal gerne bei dir melden.
Genau.
Und
dann das Archiv als Gedächtnis des Ortes würde ich ganz gerne übergeben.
Verständlicherweise. Jetzt bist du ja, du hast das ja anfangs gesagt, zugereist. Jetzt auch an dich die Frage, wie an alle anderen. Was gefällt dir besonders an Holtensen und wo siehst du denn noch Verbesserungsbedarf?
Also, was sehe ich jetzt an Holtensen? Ich finde einfach den Zusammenhalt ganz gut. Dann jetzt aus meiner Sicht gesprochen, wenn wir Leute angesprochen haben zu unseren Themen. Wir sind immer auf positive Rückmeldungen gestoßen. Wir haben ja auch zu jedem Thema praktisch Zeitzeugen befragt und so weiter. Also das lief immer sehr gut. Und die Vereine halten untereinander zusammen. Das finde ich sehr gut. Das ist in anderen Dörfern nicht. Die sind sich also oft sehr feindselig gegenüber. Und was will ich Neues haben? Holtensen soll sich bewahren, soll seine, ja, wie soll ich das sagen?
Den dörflichen Charakter.
Dörflichen Charakter, genau, du hast es wie gesagt. Ja, den dörflichen Charakter bewahren. Wir sind ja stadtnah. Mal sehen, bisschen der modernen Zeit anpassen. Wir werden bestimmt noch ein neues Neubaugebiet bekommen, aber ansonsten sollte der Ortskern dörflich bleiben.
Gut, dann danke ich dir erstmal schon mal an der Stelle für das sehr interessante Gespräch. Wieder einen Einblick mehr in die unterschiedlichen Aufgaben einer Ortsheimatpflegerin bekommen. Und ja, dann bleib schön gesund und bleib uns noch möglichst lange in diesem Amt erhalten, liebe Elsa.
Ich wünsche allen auch, dass sie gesund bleiben, Corona heil überstehen und schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
Danke dir.
Das war Elsa Vollmer, Ortsheimatpflegerin von Holtensen.